Und ja, auch danke an euch, die ihr stellvertretend für die NUK-Orga anwesend seid. Danke, dass ich hier sein darf. Cool, dass so viele Menschen da sind. Die letzten Jahre bin ich immer nur als Teilnehmerin, Zuhörerin hier gewesen und habe mir dieses Jahr gedacht, ich probiere es einfach auch mal. Angestoßen hat diese Idee tatsächlich ein YouTube-Video, was ich vor ein paar Monaten mal gesehen habe, von einem Kanal, der heißt Not Just Bikes. So für Verkehrsinteressierte, wie ihr wahrscheinlich sein dürftet, könntet ihr euch was sagen. Und ja, der Herr hat in seinem Video mal in so einem Nebensatz erwähnt, dass man ein bestimmtes Phänomen tatsächlich auch mathematisch begründen kann, das man im Verkehr beobachtet. Und da habe ich gedacht, hey, cool, schaue ich mir das doch mal an. Genau, und damit bin ich jetzt hier. Aber erstmal ganz langsam, hi, ich bin Sophie, wie gerade auch schon vorgestellt. Ich habe in Lübeck angewandte Mathematik studiert. Ich erkenne auch schon ein paar Menschen, die mich aus Übungen oder so zum Beispiel kennen oder als Vorgesetzte in gewisser Weise. Genau, ich habe im Sommer mein Studium hier beendet. Und was man noch über mich wissen sollte jetzt in dem Kontext hier, ist, dass ich eine kleine Verkehrsaktivistin bin, könnte man vielleicht sagen. Also ich fände eine Verkehrswende richtig toll und bin eine Fahrradfahrerin, habe kein Auto und finde ÖPNV ganz wundervoll. Und deswegen dachte ich mir, es gibt eigentlich kaum was Besseres, als jetzt zum Thema zu machen, als Stau. Deswegen steigen wir damit mal ein. Ganz sachte und unmathematisch jetzt am Anfang erstmal noch mit der Frage, wie es eigentlich zu Stau kommen kann. Das hat super viele mögliche Gründe und die kann man auch alle sehr unterschiedlich kategorisieren. Ich habe jetzt hier einfach nur mal zwei Kategorien mitgebracht, die für mich irgendwie relevant sind, sage ich mal. Die erste seht ihr jetzt hier schon auf den Folien. Das wären einmal, wenn es irgendwie lokale Störungen gibt. Also sei es ein Baum fällt auf eine Straße oder es gibt eine Baustelle. Natürlich fließt dann der Verkehr nicht so, wie er eigentlich sollte. Eine andere Sache, die auch durch äußere Gegebenheiten schon bedingt wird, ist, dass Stau durch Straßenkapazität entsteht. Also eine Straße kann natürlich nicht beliebig viel Fahrzeuge in einer gewissen Zeit fördern. Wenn das zu viele sind, wird es halt langsamer. So, und jetzt zur anderen Kategorie, die mir ja noch viel lieber ist. Das sind Menschen, weil menschliches Verhalten häufig genug dazu führt, dass wir alle langsamer vorwärts kommen. Und es gibt da so einen Spruch, den ich mal im Internet irgendwo gesehen habe, den ich eigentlich ganz wundervoll beschreibend dafür finde. Das ist nämlich der, you are not stuck in traffic, also du steckst nicht im Verkehr fest, du steckst nicht im Stau, you are traffic, also du bist der Verkehr, du bist der Stau. Beschreibt ganz wundervoll, dass wir Menschen zu einem guten Anteil dafür selbstverantwortlich sind, dass wir langsam vorankommen. Ein paar gesonderte Gründe, die man jetzt hier herausstellen kann, ist immer Parkplatzsuche. Fand ich ganz nett. Da habe ich eine Zahl auf der Seite der Stadt Düsseldorf gefunden. 12% des gesamten städtischen Verkehrs in Düsseldorf sind auf Parkplatzsuche zurückzuführen. Das ist absurd, aber ist tatsächlich so. Das ist eine Sache, also je mehr Menschen nach Parkplätzen suchen, desto länger dauert es halt, um durch Städte durchzukommen. Eine andere Sache, die wahrscheinlich auch alle kennen, Phantomstau, also Stau aus dem Nichts. Auch da gibt es tatsächlich mathematische Modelle zu, mit denen man das irgendwie erklären kann und simulieren kann. Davon habe ich tatsächlich aber wirklich gar keine Ahnung. Darüber werde ich also auch nicht sprechen. Und die nächste Sache ist Induced Demand, also das Phänomen, dass wenn man Straßen irgendwie attraktiver macht für den Autoverkehr, ich kritisiere jetzt hier übrigens nur den Autoverkehr, also meine Verkehrsaktivisten-Sicht wird hier ab und zu noch durchscheinen. Wenn man Verkehr, also Straßen für Autos attraktiver macht, kann man häufig genug damit rechnen, dass mehr Leute sich in ihre Autos setzen und diese Straßen auch befahren wollen. Das heißt, in das Verkehrssystem kommen einfach mehr Autos rein, was natürlich dann wieder alles andere begünstigt. So, auch über diesen Induced Demand möchte ich eigentlich gar nicht sprechen, aber die Sachen können wir so ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil die für ein Modell, was ich euch heute vorstellen möchte, irgendwie auch eine Rolle spielen könnten. Das Modell, das ich vorstellen will, führe ich jetzt hier mal mit einem Beispiel ein. Wir sind jetzt Autofahrer und sind gerade auf der Ratzeburger Allee unterwegs und möchten gerne zum Bahnhof. Dafür hätten wir einmal die Möglichkeit, die Ratzeburger Allee weiter hochzufahren, Mühlenteller mitzunehmen durch die Innenstadt und so an den Lindenteller ranzukommen. Oder Wir fahren auf den St. Jürgenring weiter. Ich hoffe, dass genug Leute hier aus Lübeck da sind, die auch das einordnen können. Und dann über den Porsche-Kreisel eben nach Richtung Bahnhof. Und wir sind jetzt in der Situation, in der wir entscheiden müssen, welche Route wir wählen wollen. Sind wir ja immer. Irgendwer muss Entscheidungen treffen. Vielleicht trifft die Entscheidung das Navi, aber sie muss getroffen werden. Jetzt ist es ja aber so, dass wir nicht alleine im Verkehr unterwegs sind auf den Straßen, sondern es gibt noch andere Verkehrsteilnehmer und die beeinflussen unsere Entscheidung wahrscheinlich mit. Weil ich werde ja damit rechnen können, dass sich auf manchen Routen, wie jetzt auf den beiden, auch genug andere Leute fortbewegen wollen. Und ja, an denen möchte ich mich natürlich irgendwie anpassen, um schnellstmöglich ankommen zu können. Das Problem, das wir jetzt hier angehen wollen, ist es, einen optimalen Verkehrsfluss zu finden für unser Start-Endziel-Fluss. Also wie kann ich die ganzen Autos optimal aufteilen auf diese beiden Strecken, die wir hier zur Verfügung haben. Und ich weiß nicht, wie viel ihr mit Mathematikerinnen und Mathematikern zu tun habt, so in eurem Alltag. Sobald man solche Menschen nach einem Optimum fragt, wird sehr wahrscheinlich die erste Frage sein, was soll optimal eigentlich bedeuten? Und das ist hier super relevant für das, worum es gleich gehen soll. Eine Möglichkeit, dieses Modell zu formulieren, wäre, dass wir sagen, wir suchen nach einem Systemoptimum. Also ich möchte den Verkehr irgendwie so verteilen, dass die Gesamtheit ein gutes Erlebnis hat, ja, eine geringe Fahrzeit. Das könnte man zum Beispiel so sagen, dass man die maximale Fahrzeit aller Verkehrsteilnehmenden optimal halten will. Das könnte man auch so machen, indem man sich nicht die maximale Verkehrszeit der Teilnehmenden anschaut, sondern die durchschnittliche. Das wäre alles irgendwie im Wohle der Gemeinschaft, ja, wäre das so formuliert. Bedeutet aber natürlich auch, dass es immer wieder Verlierer in dem System gibt. Also auch wenn ich die maximale Verkehrszeit gering halten kann, wird es ja Leute geben, die eher davon profitieren, wie ich den Verkehr aufteile, als andere Leute. Und genauso kann es bei dem Durchschnittlichen ja sein, dass manche deutlich länger unterwegs sind als andere. Das wäre also eine Art, dieses optimale Flussproblem anzugehen. Eine andere ist wahrscheinlich ein bisschen realistischer. Vor allem, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir in diesem Auto sitzen, das wäre nach einem Einzeloptimum zu suchen. Also irgendwie so einer Verkehrsverteilung, sodass keiner der Teilnehmenden eine Entscheidung treffen kann von, ich wechsle jetzt doch die Route, um seine Fahrzeit noch geringer zu machen. Also niemand soll mehr die Möglichkeit haben, noch eine bessere Route zu finden, dann spreche ich von einem Optimum. Und darum soll es jetzt gehen. Also wir möchten nach Einzeloptima suchen, nach solchen Verkehrsflüssen, bei denen niemand eine noch bessere Route finden kann für sich selbst. Wie ziehen wir das Ganze jetzt auf? Ich habe das, was ich jetzt hier mit dem Blindenteller schon mal skizziert habe, noch einmal ein Stück abstrakter gemacht, insofern, als dass jetzt hier keine Hindernisse angeschrieben sind zum Beispiel. Wir haben jetzt hier ein Verkehrsnetz mit dem Start unten rechts und dem Ziel oben links. Und das besteht aus 4 Abschnitten, relativ einfach, durchnummeriert von 1 bis 4. Und durch die gehen eben 2 Routen. Und unser Ziel ist es jetzt irgendwie, einen Fluss mit klein v, vielen Einheiten, hier auf diese beiden Routen zu verteilen. Meine Fahrzeit möchte ich auch irgendwie modellieren, ne, weil die möchten wir ja optimieren für jeden Einzelnen sozusagen. Und die Art und Weise, wie wir das tun in diesem Modell ist, jetzt hier für diesen unteren Streckenabschnitt, dass wir diese Kostenfunktion für diesen Abschnitt 1 angeben als eine Zahl A1 mal die Anzahl der Verkehrsteilnehmer, die darauf unterwegs sind in unserem Fluss, plus so ein B1. Also A und B können jetzt hier irgendwelche Zahlen sein. Und dieses Modell zeigt uns, wenn wir mehr Verkehrsteilnehmer auf dieser Route haben, dann dauert es länger. Also wenn mein X größer ist, wird auch die Fahrzeit länger. Das ist insofern vielleicht ganz sinnvoll, wie dass eben dann mehr Leute durch so Phantomstau-Phänomene zum Beispiel das verursachen. Also, oder Parksuche. Je mehr unterwegs sind, desto länger dauert es halt für alle. Das Ganze machen wir jetzt nicht nur für die untere Strecke so, sondern tatsächlich für alle vier. Sind halt ein paar mehr Parameter, mit denen wir gleich umgehen müssen, aber erstmal nicht kompliziert sozusagen. Das sind einfach nur affine Funktionen, die wir hier haben. So, die Frage nach diesem Einzeloptimum ist immer auch eine Frage nach einem Gleichgewichtsfluss. Also wenn niemand mehr einen anderen Weg wählen würde, bin ich an einem Gleichgewicht. Also wir fragen hier nach einem Gleichgewichtsfluss, den wir finden wollen. Und auch das wieder eine sehr mathematisch motivierte Frage. Gibt es so einen Gleichgewichtsfluss überhaupt? Ich sage schon mal ja, den gibt es. Den gibt es auch in deutlich komplizierteren Netzwerken, also die jetzt nicht so simpel aus diesen vier Strukturen hier zusammengeklatscht sind. Den gibt es. Und was uns jetzt aber für die Realität irgendwie interessiert, was können wir über den aussagen? Also wann oder ja, was weiß ich über den? Wie lange sind dann die Fahrzeiten? Wie würden diese Fahrer, Fahrerinnen sich optimal aufteilen? Und jetzt habe ich dieses Modell einmal mit ein paar Werten mitgebracht. Ich habe hier, weil das ja ein kleiner Mathe-Vortrag ist, vielleicht ein bisschen, natürlich auch Arbeitsblätter dabei. Okay. Während sich die Zettel vielleicht verteilen, vielleicht auch nicht. Es sind nicht genug für alle da, das kann ich schon mal sagen. Also sucht euch in Gruppen zusammen, wenn ihr was haben wollt. Da ist auch noch ein zweites Bildchen drauf, das wir später haben. Also selbst wenn das jetzt nicht so super relevant ist, ja, könnt ihr schauen, ob ihr das haben wollt. Unser Modell sieht jetzt so aus. Wir haben hier unten diese Kostenfunktion C1, die ist einfach nur gegeben als 10 mal die Anzahl der Verkehrseinheiten, die wir darauf haben. C2 ist gegeben als x plus 50. Also diese 50 können wir so verstehen wie die Zeit, die wir sowieso brauchen würden, auch wenn dort nichts los ist, so ungefähr. Genau, C3 ist auch gegeben als x plus 50 und C4 oben auch wieder als 10x. Also wir haben hier ein symmetrisches Netzwerk. Das ist zwar ein besonderer Fall, aber es ist ein ganz nettes Spielzeugbeispiel letztendlich, um ein paar Sachen hier trotzdem dran zu erkennen. Hier unten steht auch noch V gleich 6, also wir möchten gerne 6 Einheiten hier optimal durchbekommen. Ihr werdet sehen, das ist kein schwieriges Problem, aber wir machen das trotzdem mal zusammen. Und ich schreibe dazu auch an die Tafel, weil Tafeln ganz wundervoll sind. So, ich benenne die beiden Routen jetzt einfach nochmal mit L und R, also für links und rechts lang sozusagen. Und auch wenn das Modell eigentlich nicht so zu verstehen ist, wie ich das jetzt gleich einführe, mache ich das trotzdem. Wir suchen jetzt nacheinander Belegungen für die Autos. Also ich werde mal anfangen. Ich sage, ich würde mein Auto, ich bin im Auto unterwegs, würde ich auf dem linken Pfad langfahren lassen. Und wir gucken dann jetzt einmal, wie viel Zeit ich dafür brauche. Also ich bin jetzt als eine Person auf diesem roten Pfad unterwegs. Das heißt, ich habe hier 10 mal 1 plus 1 plus 50. Also sind wir bei, halt das mal hier dazu, 61 Zeiteinheiten, was auch immer das ist. Ja, das wäre jetzt mein Auto. Wer möchte ihr Auto noch irgendwo hin verteilen? Ja, bitte. Okay, cool. Rechts, dann bist du genauso schnell unterwegs wie ich, weil wir sind symmetrisch hier in diesem Ding. Wer möchte noch Auto fahren? Ja. Schön. Also wir sind jetzt zu zweit. Das heißt, wir sind bei 2 mal 10 plus 2 plus 50. Also sind jetzt schon 72 Zeiteinheiten hier. Möchte noch jemand Auto fahren? Ja. Das machen wir. Zwei Autos gibt es noch zu verteilen. Ich glaube, ne, das Ergebnis wird wenig überraschend sein. Ihr dürft euch trotzdem melden. Nochmal rechts. Ihr habt bestimmt verstanden, wie sich das jetzt zusammensetzt. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, sind das dann 83. Und die letzte Person darf sich erbarmen. Bitte, bitte. Ja. Okay, cool. Dann haben wir jetzt also die Situation, dass wir die Autos aufgeteilt haben nach 3 links und 3 rechts. Jetzt an alle Leute, die ihre Autos auf der Straße haben, habt ihr die Möglichkeit, durch eine Umentscheidung eure Fahrzeit zu verbessern. Okay, das Kopfschütteln, das ich sehe, reicht mir. Tatsächlich ist das so. also wir finden nichts Besseres. Das heißt also, diese 83, was auch immer, sind jetzt das Einzeloptimum, wenn wir 6 Fahrzeuge durch genau dieses Netz einmal durchschicken wollen. Also es ist jetzt, denke ich, klar geworden, wie das Modell zu verstehen ist. Diesen Wert 83, den bezeichne ich gleich die ganze Zeit mit C-Stern und M1, weil das Modell M1 ist. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt auf der Folie, aber es kommt gleich noch ein zweites dazu. Okay, eine Sache, die ich gerade bei der Modelleinführung ein bisschen unterschlagen habe und auch in der Kommunikation mit euch gerade, diese Einheiten, die wir aufteilen, müssen nicht natürliche Zahlen sein. Also es müssen nicht 1, 2, 3 und so weiter sein, sondern sowohl der Fluss insgesamt, also wie viele Einheiten insgesamt ich haben will, als auch die Aufteilungen dürfen jetzt jeweils reelle Zahlen sein. Das beschreibt man auch als Relaxierung von so einem Problem. Also ich erlaube irgendwie mehr Möglichkeiten, weil das uns das Leben gleich ein bisschen einfacher machen wird. Und inwiefern uns das einfacher macht, das sehen wir gleich. Wir gehen jetzt nämlich wieder zu der Frage zurück, was wir über diesen Gleichgewichtsfluss sagen können. Wir reduzieren uns jetzt mal nur auf die 2 Kostenfunktionen sozusagen. Also ich habe eigentlich keinen Grund, diese Kosten hier getrennt zu unterscheiden. Also ich sage jetzt, es gibt irgendwie Kosten für die linke Route und es gibt Kosten für die rechte Route und die hängen natürlich vom Verkehr ab. Und was ich dann weiß über diesen Gleichgewichtsfluss, ist, dass ein Gleichgewichtsfluss ist, wenn die Kosten, die auf der linken Seite gebraucht werden, vom Verkehr VL, also dem Anteil VL, den ich nach links schicke, wenn die Kosten von dem genau gleich der Kosten sind, die ich nach rechts schicke. Also VL plus VR müssen unsere Gesamtanzahl an Einheiten sein. Und diese Gleichheit hier, die gilt für diesen Gleichgewichtsfluss. Würde die nicht gelten, könnte ich immer noch ein bisschen was von der einen Seite auf die andere Seite rüberschieben, damit die was Besseres hinbekommt sozusagen. Okay, zu dem, was wir gerade hatten, da haben wir gerade von 6 Einheiten gesprochen. Das ist ganz nett, weil das da funktioniert hat. Also wir hatten hier Kosten von 83 für alle. Wenn ich euch jetzt 7 Fahrzeuge gegeben hätte zum Aufteilen, wäre das schon wieder kaputt gegangen. Weil natürlich diese vierte Person, die sich entweder nach hier oder hier hätte entscheiden müssen, natürlich die Fahrzeiten auf einer Seite erhöht und die auf der anderen verändern sich natürlich nicht. Das liefert uns eben diese Relaxierung, die wir hier gemacht haben. Also so könnte ich die siebte Person oder die siebte Einheit, können meinetwegen 100 Fahrzeuge sein, können wir wieder halb-halb aufteilen. Ja, das macht es uns ein bisschen leichter gleich. Warum ist das cool, so eine Aussage zu haben? Naja, wir haben hier lineare Kosten. Das heißt, durch diese Gleichheit kann ich alles irgendwie nach der Anzahl auf der linken Seite auflösen. Das würde dann halt, also diese Gleichheit, die setzen wir und dann löst man auf, dann bekommt man raus, okay, so und so viele fahren auf jeden Fall links lang, so und so viele fahren rechts lang, alles fein. Daraus kann ich dann aber natürlich auch direkt die Kostenfunktion berechnen, weil ich die Kosten ja für links und rechts jeweils kenne. Also das ist ganz nett. So, jetzt habe ich noch eine Sache unterschlagen. Und zwar kann es natürlich auch den Fall geben, dass die Kosten links und rechts nicht so richtig gleich sind, aber dass das daran liegt, dass eine Seite einfach gar nicht befahren wird. Also es kann ja sein, dass meine Straßen so scheiße gebaut sind, dass es sich die eine Strecke lang zu fahren einfach gar nicht lohnt. Ganz egal, ob alle Verkehrsteilnehmer schon auf einer Strecke sind. Das wäre ein Randgleichgewichtsfluss. Den möchte ich jetzt hier im Kommenden aber ignorieren. Uns interessieren nur die inneren jetzt hier, also dort, wo tatsächlich beide Strecken im Gleichgewicht befahren werden. Gut, machen wir weiter. Wir sind in Lübeck. Lübeck mag Autos. Und jetzt hat Lübeck vielleicht festgestellt, 83 Zeiteinheiten, um von A nach B zu kommen, sind ein bisschen viel. Tun wir den Autofahrern doch was Gutes. Man könnte jetzt versuchen, so eine Entlastungsstraße, nennt man die ja ganz liebevoll, hier einzubauen. Und wir machen das in unserem System so, dass wir noch einen zusätzlichen Weg von dem Punkt unten links zu dem Punkt unten rechts mit anbieten. Der hat jetzt genau die gleiche Art von Kostenfunktion, ist auch wieder linear. Wichtig ist uns erstmal nur, dass der hier unten, also dass diese dritte Route, die dadurch entsteht, auch hier unten dann lang geht und oben sozusagen. aber wir baulich das vielleicht nicht anders realisieren können. Sonst müsste an den Lindenteller noch eine weitere Ausfahrt und ich weiß nicht, ob das irgendjemand will. Okay. Dazu haben wir unser Aufgabenblatt. Da sind wir jetzt eben in der Situation, dass so ein C5 noch dazugekommen ist. Damit niemand vorarbeitet, habe ich das auch auf das Blatt noch nicht draufgeschrieben. Also die Kostenfunktion, die wir jetzt hier auf dem fünften Pfad haben, ist gegeben durch x plus 10. Und das wird jetzt gleich ein bisschen komplizierter, aber ich glaube, wir kriegen das hin. Wir starten mal mit der Verteilung, die wir gerade eben schon hatten. Also 3 Einheiten links und 3 Einheiten rechts rum. Und wir bleiben auch dabei, dass wir die Einheiten als ganze Einheiten verschieben. Wie gesagt, dieses Beispiel ist ganz nett, um sowas trotzdem zu tun. Gibt es einen Autofahrer von den 6 Autofahrerinnen, die gerne die Route wechseln würden? Aktuell ist die Zeit, die wir brauchen, 83 Einheiten. Und jetzt gibt es diese neue Straße. Ja. Auf jeden Fall die schöne neue Straße. So viel zu Induced Demand dann. Also wir haben jetzt hier eine weitere Kategorie aufgemacht. Der Weg Z für zentral oder das Z, das das darstellt. Ich erbarme euch mal, das hier jetzt rechnen zu müssen, glaube ich. Das ergibt, also für die beiden, die jetzt den linken Weg weiter langfahren, da habe ich jetzt 3 Leute trotzdem noch auf dem unteren Pfad langfahren, weil der in der Mitte durchfährt, muss ja auch unten lang, war wichtig. Also sind hier schon mal 30 und die 52 für die 2, die jetzt noch da übrig bleiben. Das heißt, hier haben wir jetzt eine Fahrzeit von 82. Schon mal cool, für die ist es schneller geworden. Die Person in der Mitte dürfte, wenn ich mich nicht verrechnet habe, jetzt bei 81 sein. Also auch besser als die 83, die wir hier haben. Für die ist spannend. Da haben wir jetzt die 53, die wir vorher hatten, an der Seite noch. Und was sind die Kosten, die im oberen Streckenabschnitt noch dazukommen dann? Wenn wir jetzt hier den einen von links hatten, der sich noch mit über die zentrale Route begibt. Kriegen wir das hin? Ja, genau. Also 40 kommen hier noch drauf. Das heißt, dadurch, dass Niklas, oder hast du gerade gesagt, ja, so egoistisch war, dürfen die anderen jetzt statt 83 Zeiteinheiten 93 fahren. Gut, gut. Dankeschön dafür. Gibt es noch jemanden, der die Route wechseln möchte? Ja. Schön. Dann haben wir hier jetzt noch 92, hier in der Mitte sind es auch 92 und hier unten sind es auch 92, also ist wieder für alle fair. Na, nichts kaputt gegangen. Und Lübeck freut sich, oder? Was wir jetzt hier sehen, ist dieses Paradoxon, um das es geht. Wir haben eine Route dazugenommen, um Verkehr zu entlasten. Wir hätten also gerne weniger Stau. Was jetzt passiert ist, ist, dass die Zeit, die aber jeder Einzelne braucht, weil Menschen egoistisch sind, ist jetzt länger geworden. Und dieses Paradoxon hat damals, kann man das lesen, 1968 ein Professor Dr. Dietrich Brees in einer Veröffentlichung beschrieben. Deswegen wurde es nach ihm benannt und ich finde, allein schon die Tatsache, dass mal was in der Mathematik nach einem Deutschen benannt ist, der jetzt vielleicht nicht Gauss oder Euler ist, ist es schon wert, den Herr einmal zu zeigen, vorzustellen. Ist 1938 in Hamburg geboren, hat eigentlich im Bereich der Quantenmechanik promoviert. Und ich glaube, aus dem Bereich der Verkehrsforschung ist das auch die einzige Publikation. Also zumindest habe ich keine andere gesehen. Und ansonsten forscht er in der Numerik elliptischer Differentialgleichungen und Approximationstheorie. Also sollte jemand von euch, ja, viele haben ja Analysis 1 hier gehört, sollte jemand von euch auch wissen, dass Professor Prestin auch in der Approximationstheorie tätig ist, dürfte es euch wahrscheinlich nicht wundern, dass er den ja tatsächlich kennt. Finde ich wundervoll. Genau, das zu ihm. Und so sieht die Publikation aus, die er damals publiziert hat. sogar auf Deutsch noch. Und hier steht auch einmal schon in der Zusammenfassung: In einigen Fällen kann sich durch Erweiterung des Netzes der Verkehrsfluss sogar so umlagern, dass größere Fahrzeiten erforderlich werden. Das ist cool. Wir formulieren das jetzt einmal ein bisschen kompakter, als es nur sprachlich festzuhalten. Wenn wir so ein Modell M1 haben und das um eine weitere Strecke hier in der Mitte erweitern und dann die Optima, also das Optimum aus dem Modell 1 kleiner ist als das aus dem Modell M2, dann spricht man von einem Auftreten dieses Bräs-Paradoxons. Und den zugehörigen Fluss, also Start-Ziel-Fluss, den nennt man dann Bräs-Fluss. So viel zu den Vokabeln. Jetzt würden wir gerne noch ein bisschen mehr über den sagen, außer mal gesehen zu haben, dass er in bestimmten Beispielen funktioniert. Und dazu haben wir auch Aussagen. Das ist jetzt aus einem anderen Paper, weil dieses Modell mit den linearen Kosten halt erst später nochmal untersucht wurde, um dann eben mehr Aussagen rauszubekommen sozusagen. Und da stehen jetzt gleich dann drei Bedingungen. Wenn die alle drei erfüllt sind, dann kommt es zu diesem Phänomen. Das erste, also die werden jetzt alle so aussehen mit A's und B's drin. Das erste ist, A1 mal A4 soll größer sein als A2 mal A3. Wir können uns das so vorstellen, dass diese A's ja irgendwie eine Art Kennzahl dafür sind, wie stark oder wie schnell Verkehr verklumpt letztendlich. Ja, weil das die sind, die das X weiter skalieren. Also in gewisser Weise, wenn das hier schnell verklumpt und hier schnell verklumpt, ja, wir multiplizieren die miteinander, das schneller als diese beiden hier, dann bedingt das schon mal diese Bräs-Flüsse. Also diese Engpässe, die wir hier unten haben, die sollten tatsächlich auch Engpässe insofern sein, als dass das dort wirklich was ausmacht, wenn mehr Verkehr durchfährt. Eigentlich nicht so verwunderlich vielleicht, aber ist so. Können wir so formalisieren. Die zweite Sache sieht ein bisschen böser aus. Hier muss irgendein Ausdruck größer als 0 sein. Ich würde es mal ein bisschen anders angehen. Wir wissen sowieso, dass diese A's und B's größer als 0 sind. Wir ignorieren das hier mal. Wenn der Ausdruck und der Ausdruck auch größer als 0 ist, dann wissen wir auf jeden Fall, dass die Summe auch größer als 0 ist. Was wir uns dann jetzt hier also anschauen, ist der Unterschied zwischen B3 und B1 und B5. Und das sind ja die Zeiten, die wir sowieso brauchen, unabhängig davon, wie viel Verkehr da ist. Also, ich male es mal ein bisschen plakativer hier an. Wenn der Weg auf meiner Strecke B3 länger ist als der Weg, den ich auf 1 und 5 zurücklegen müsste, dann wäre diese Differenz hier größer 0. Und für die andere Seite hätten wir das hier auch einmal mit B4 und B5. Also diese hier. Also die müssen irgendwie, diese Strecken hier müssen hinreichend unattraktiv sein, sozusagen. Dann haben wir nochmal eine ähnliche Bedingung, indem wir die A's hier irgendwie austauschen. Das ist gar nicht so wichtig. Aber was jetzt halt cool ist, vielleicht für VerkehrsplanerInnen unter euch oder nicht unter euch, das ist eine Bedingung, womit man dann prüfen kann, ob es beim Bauen von so einer Straße oder vielleicht beim Wegfall von so einer Straße, wie sich da diese Zeiten verhalten. Cool, dann hat Mathematik uns doch was gebracht vielleicht. Das ist immer schön. Und dann liest man so ein bisschen weiter rum und stößt auf ein Paper mit dem Namen The Negation of the Bräs Paradox as Demand Increases, the Wisdom of Crowds and Transportation Networks. Wurde ein bisschen später veröffentlicht, naheliegenderweise, weil der Herr Bräs hat den nicht nach sich selbst benannt, dieses Paradox. Und die beschreiben in diesem Paper, wenn man noch mehr Verkehr da durchschickt, dann gibt es dieses Phänomen nicht mehr. Also dann passiert es nicht mehr, dass dieses C-Stern M1 kleiner ist als C-Stern M2. Das ist jetzt irgendwie komisch, weil wir haben gerade eben Bedingungen gesehen, die nur irgendwie von den A's und B's abhängen und da hat das V noch gar nicht drin gesteckt. Das liegt ein bisschen an der Formulierungsfeinheit, auf die ich jetzt auch wieder nicht eingegangen bin, damit ich euch das jetzt hier auflösen kann. Diese Existenz, die wir gerade eben gezeigt hatten mit diesen drei Bedingungen, die sagt nur, dass es so eine Verkehrsgröße gibt, ab der das irgendwann passiert. Die sagt uns aber auch nichts darüber aus, wie groß dieser Verkehr sein muss, damit es existiert, beziehungsweise wie groß er sein darf, damit das noch passiert. Wir haben aber auch eine Aussage, die dieses V hier berücksichtigt. Also wir können sagen, ob, wenn wir dort V-Einheiten durchschicken, mit diesen A's und B's, die wir eben gesetzt haben, ob es dann zu diesem Paradoxon kommt. Und dadurch fallen diese beiden Bedingungen hier tatsächlich weg. Da kommt eine andere noch dazu, ist technisch, wüsste ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wie ich die noch geeignet bildlich erklären sollte. Aber wir haben auf jeden Fall eine Einschränkung an dieses V. Also wenn das V groß genug ist und aber auch nicht zu groß, dann kommt es zu so einem Bräs-Plus mit dieser Anzahl an Einheiten. Wenn das V zu groß wird, passiert genau das, was in dem Paper auch beschrieben wurde. Genau. Also mehr Autos auf die Straßen wäre vielleicht die Konsequenz daraus. Kann man sich jetzt überlegen, ob man das möchte, wenn man eigentlich Fahrzeiten reduzieren möchte, ne? Einfach mehr Leute auf die Straßen ziehen, damit es eben nicht zu diesem paradoxen Verhalten kommt. Ja, wir sind in Lübeck. genau. Also das wissen wir über dieses einfache Modell. Und jetzt kann man ja aber sagen, was man Mathematikern ja gerne sagt, euer Modell hat doch mehr mit der Realität gar nichts zu tun. Könnte ja im Prinzip sein, ne? Also ich würde mal sagen, diese Annahme, dass jeder das Beste für sich rausholen will, ist sehr realistisch. Über die linearen Kosten kann man sich jetzt vielleicht noch streiten, aber es ist halt eine Vereinfachung. Ob das zur Realität passt oder nicht, kann man dann aber sehen, wenn es tatsächlich mal zu solchen Missgeschicken kommt. Und kurz nachdem Herr Bräs sein Paper veröffentlicht hat, ist es tatsächlich in Stuttgart so gewesen. Ich habe leider kein Bild von der ursprünglichen Straßenführung, aber dort war es tatsächlich so, dass eine Entlastungsstraße irgendwie um diesen Schlossplatz hier angelegt wurde, weil das macht Städte lebenswerter, habe ich gehört. und haben sich aber dann eingestehen müssen, dass das alles nur noch viel mehr Stau verursacht hat und haben die am Ende wieder für Autos gesperrt. Ein Beispiel für dieses Bräs-Paradoxon. Eins, was noch viel plakativer ist, ist, ich weiß nicht, ob das Leute kennen, ich glaube, das war auch in dem Video, von dem ich am Anfang gesprochen hatte, das Beispiel, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das ist eine Stadt in Südkorea. So war die vorher. Wir haben hier so einen Highway, auf dem es andauernd Stau gab. Und irgendwann haben sich die Stadtplaner, Stadtplanerinnen dazu entschieden, das Ding einfach abzureißen. Und was man dann daraus gemacht hat, sieht man hier auf der rechten Seite. Also mal abgesehen davon, dass es natürlich wundervoll ist. Keine Autos, die Leute können an diesem schönen Fluss sitzen, ist auch noch ein bisschen grün außenrum. Liebe ich. Aber jetzt, uns ging es ja um Stau gerade. Und tatsächlich wurde da aber auch beobachtet, dass es weniger Stau jetzt gab, obwohl man diesen wie viel spurigen Highway gesperrt hat. 4. Naja. Genau. Also insofern, nochmal als Bemerkung jetzt, wir haben gar nicht den Anspruch, dass wir die Realität genau modellieren. Ne? Das würde Untersuchungen viel zu schwierig machen. Es gibt auch noch ein paar aufbauende Paper zu solchen Bräs-Paradoxons, Phänomenen, die viel einfach in Anführungszeichen simulieren und durch Simulationen dann bestimmte Sachen entdecken sozusagen. Aber wir konnten jetzt hier dadurch, dass das Modell so einfach war, doch coole Aussagen irgendwie da rausziehen und scheint zu reichen, um solche Phänomene dann darauf zurückzuführen. Als abschließende Bemerkung noch von meiner Seite. Also ihr habt gehört, wie ich eingestellt bin. mal abgesehen davon, dass ich Individualverkehr jetzt nicht so super toll finde, also motorisierten, fairerweise, ist das ja auch irgendwie so im Hintergedanken im Kopf mit drin, wenn wir dieses Modell uns anschauen, dass wir, wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir gerne 6 Einheiten von A nach B transportieren wollen, irgendwie dran denken, okay, wir haben jetzt 6 Menschen, die wir von A nach B transportieren wollen. oder seien das jetzt in Hundertern gerechnet, wir hätten gerne 600 Menschen von A nach B transportiert. Und das skaliert so ganz schrecklich auf diesen einzelnen Abschnitten durch die A's, die wir so gewählt haben. Aber es muss ja gar nicht sein, dass eine Person ein Fahrzeug ist. Also wenn die Idee ist, wir möchten gerne möglichst viele Menschen oder alle Menschen, die das möchten, von A nach B bringen, hat man ja durchaus auch andere Möglichkeiten, als jede von denen in ein Auto zu setzen. Genau, in diesem Sinne finde ich, ist ÖPNV eine ganz tolle Erfindung, super Konzept. Und das wäre es von mir zu dem Dresd-Paradoxon. Dankeschön. Möchte noch jemand Fragen stellen? Oh, oh Gott, oh Gott. Okay.
Wir müssen das Mikro hingeben und reden und dann müssen wir zurück oder wiederholst du die Frage einfach?
Ich wiederhole die Frage. Ja. Ich bin mir weder sicher, wie ich die Frage für Aufzeichnung wiederholen soll, noch bin ich mir ganz sicher, ob ich verstehe, was du meinst. Was ich schon mal sagen kann, vielleicht beantwortest du das, vielleicht auch nicht. Dieses Paper, in dem die diese Negation, das als Schwarmintelligenz zu bezeichnen, finde ich auch ein bisschen wild, aber diese Negation untersuchen, die zeigt, dass die mittlere Verbindungsstrecke am Ende nicht mehr benutzt wird, im Wesentlichen. Ja, also ich weiß nicht, antwortet das irgendwas? Okay. Okay, ja.